Hier spricht der Bierkapitän. Wir wollen die Bierbäuche sehen. Jetzt kommt Folge 94.
Podcast BB.
Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung.
Mit Bier wird alles besser. Lukas Dinkelacker ist Böblinger, 21 Jahre jung und steht bei der Schönbuch Braumanufaktur in den Startlöchern. Sein erstes Experiment läuft wie geschnitten Brot. Im April gibt es die nächste Ladung, Lucky Experience.
So, hallo da draußen. Unglaublich, die 94. Folge Willi und Dödel. Wir sind am Start. Guten Morgen, lieber Willi.
Guten Morgen, wunderbarer Dödel.
Ja, wie geht's dir denn? Ich sag nein, ich schieb vorweg. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, lieber Willi. Ich bin echt... Du musst mich ein bisschen hochziehen heute.
Ich zieh dich hoch? Wie zieh ich dich hoch? Ich zieh dich damit hoch. Ich habe einen Schnelltest gemacht, weil ich einen machen wollte, um auf Nummer sicher zu gehen. Einfach so bin ich zu einem Schnelltestzentrum gegangen und habe mich testen lassen und bin negativ. Ja. Also das ist jetzt nichts Besonderes, weil ich bin ja eigentlich schon mein ganzes Leben Corona-negativ, war ja noch nichts. Ja. Aber jetzt habe ich den Test mal wieder gemacht und ich bin negativ und das macht mir gute Laune. Mach das doch auch. Das ist doch bestimmt etwas, was dir auch die Laune verbessert.
Ja, aber darum geht's ja. Ich mach's regelmäßig. Also ich lasse mich zweimal die Woche testen, seit 4 Wochen.
Zweimal die Woche?
Ja, zweimal die Woche.
Wie machst du das?
Man darf das in Holzgerling im Schnelltestzentrum.
Aber du kriegst doch nur einmal die Woche einen Test, oder?
Jetzt kriegt man nur einmal die Woche mindestens, weil ja der Bund einmal die Woche bezahlt, davor hat der Landkreis das bezahlt. Jetzt zahlt der Bund die Kosten aber nur einmal die Woche und das Ganze aber wird dann mit mindestens deklariert. Das heißt, der zweite geht dann wahrscheinlich auch. Du musst aber nachfragen, weil ja doch nicht alle Tests gemacht werden. Aber genau darum geht's doch, lieber Willi. Die Zahlen steigen und warum steigen sie? Warum?
Naja, wahrscheinlich, weil Corona sich verbreitet und ich denke fast, wie du jetzt so sprichst, weil die Leute sich zu wenig testen lassen.
Oder weil es halt auch, also ich sage jetzt mal, hey, Tübingen und Böblingen gehören zu den Vorreitern hier in Deutschland. Wir waren beim Dr. Björn Schittenhelm, der hat uns das alles erklärt und wunderbar erklärt. Wir haben auch viele Leute damit erreicht, aber ganz viele Leute halt auch einfach, glaube ich, nicht, die es einfach nicht angehört haben. Und was dahinter steckt und wen die irgendwie nicht so richtig erreichen, ist deutschlandweit. Also die reden immer noch über Impfen und Impfversagen und die Impfstoffe kommen nicht und bla bla bla. Aber es wird nie drüber diskutiert mit Schnelltestzentren, so wie es hier in Böblingen und in Tübingen hervorragend praktiziert wird.
Ah, jetzt weiß ich, worauf du raus willst. Es sind gar nicht mal die Menschen, sondern es sind die Möglichkeiten. Die Struktur ist nicht überall vorhanden, um einfach sich schnell testen zu lassen.
Ja, und die Information deutschlandweit, oder dass es einfach transportiert wird. Ja, auch sonst, ich habe jetzt heute wieder bei uns auf der Facebook-Seite mal draufgeschaut, da geht's immer noch, selbst hier in der Gegend, Leute sagen, lass doch die Testerei, kein Wunder steigen die Zahlen.
Das hat uns doch der Björn Schittenhelm gut erklärt, dass am Anfang natürlich die Zahlen steigen, aber dann nimmt man die Menschen raus und die können niemand mehr anstecken und dann haben wir es im Griff.
Und da verstehe ich nicht, warum. Warum machen wir Talkshows über Impfstoffe? Ich kann es nicht mal hören über Impfstoffe. Wir wissen, die sind knapp und da sind auch Leute schuld gewesen, sonst irgendetwas. Aber mach doch mal Sendungen mehr drüber, wozu, worüber, aufklären, warum Schnelltesten gut und wichtig ist.
Ich habe ein ganz gutes Beispiel übrigens. Also als ich testen war, ich bin da zum Bräuninger Land rausgefahren, da haben wir so ein Schnelltestzentrum. Es war übrigens ganz einfach. Ich habe zu Hause praktisch einen Termin vereinbart online, habe den Termin gekriegt, bin hingegangen, habe mich testen lassen, bin rausgekommen.
Zwei Minuten bist du
fertig. Ja, aber man muss schon... die ganze Wahrheit sagen, 2 Minuten ist der Test gewesen, also es war wirklich nicht länger als das. Und dann musste ich halt 40 Minuten aufs Ergebnis warten. Ja, aber das kam dann online auf mein Handy.
Du gehst dann wieder und irgendwann macht's Pieps und hast du auf deinem Handy so ungefähr.
Und da wusste ich, oh cool, negativ, ich kann durch die Gegend laufen. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht anstecken kann oder sowas, aber ich kann wieder niemand anderen anstecken. Und dann bin ich nach Sindelfingen gefahren zum Marktplatz. und habe da etwas zu erledigen gehabt. Dann habe ich gesehen, da vom Rathaus, da ist auch so ein kleines Testzentrum. Mhm. Das habe ich vorher noch gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl der Volker Teufel uns erklärt hat, also auch einer hier, der bei uns, ja, der Volker halt, den kennt ihr ja. Hey Volker, was zum Teufel, sagt der Volker dazu. Obwohl der uns das erklärt hat, dass es das am Rathaus auch gibt. Dann bin ich da vorbeigelaufen und habe gesehen, hey, da gibt's ja nochmal so ein Testdings. Und da ist tatsächlich eine Frau mit dem Kinderwagen vorbeigelaufen.
Nein.
Ja, und dann war da drin ein netter Mensch vom DRK, vom Deutschen Roten Kreuz, und hat die Frau gefragt, haben Sie einen Termin? Und dann hat die gesagt, nein, aber was ist das hier und sowas? Und dann hat er gemeint, wollen Sie sich testen lassen? Ja, und dann ist sie reingegangen. Ich bin auf den Marktplatz gegangen, habe mein Zeug erledigt, bin zurückgekommen und dann hat die gerade ihr Testergebnis gekriegt und tatsächlich positiv.
Autsch.
So, jetzt geht die Zahl nach oben in diesem Moment. Aber was macht die Frau? Die Zahl geht nach oben und sie geht nach Hause und wird jetzt die nächsten 2 Wochen niemanden anstecken, hoffentlich.
Ja, gut, die muss erst noch den PCR-Test machen zur Bestätigung.
Ja.
Aber sie ist auf alle Fälle, jetzt weiß sie, hey, wenn ich jetzt durch die Gegend gehe, auf den Markt und sonst irgendwo hin, auch mit meinem Kind und spielen, Spielplätzen, dann stecke ich Leute an. Und was hat er?
Bruder, Schwester, Mutter, Onkel, Tante.
Was hat Björn Schittenhelm gesagt? Einer, der nicht weiß, dass er anstecken kann, und sie ist mit Sicherheit ansteckend gewesen, weil die werden hier rausgefischt, die ansteckend sind, stecken zwischen 5 und 25 weitere Menschen an.
Mhm.
Ja, und die dann halt nicht. Und dafür sind Schnelltests gut. Und ich verstehe es nicht, warum das einfach nicht endlich gescheit umgesetzt wird. So wie in Tübingen jetzt endlich mit diesem Tübingen-Pass, da kriegst du so ein Tagesticket, damit kannst du dich frei bewegen. Und kannst einkaufen und sonst was, da bleiben auch die Läden offen und Außengastronomie ist möglich und so weiter.
Das heißt, dort lässt man sich testen und dann ist fast alles wie früher für denjenigen?
Ja, fast. Du hast deine Maske trotzdem noch an und dann hast du aber Außengastronomie ist dann möglich und du gehst in die Läden rein und die Läden bleiben offen und das ist gut und die fischen halt die raus, die ansteckend sind. Und das ist doch wichtig. Und ich weiß gar nicht, was da dagegen spricht. Ich verstehe weder, warum das die Politik nicht die große Politik nicht endlich entschlossener angeht. Und ich verstehe nicht, warum es immer noch Menschen gibt, die sagen, ich lass mich nicht testen, das ist ja blöd. Hat es irgendwie wehgetan, Willi? Hast du körperliche Schmerzen gehabt? Ich noch nie.
Es war fürchterlich.
Ach, jetzt komm. Du bist auch so ein, du hast doch bloß den Nasenpopeltest gehabt, den Poplertest, den es jetzt gibt. Der tut doch gar nicht weh.
Nein, der tut nicht weh, aber ich habe lachen müssen und ich hatte übel Tränen in den Augen. Da gibt's so Videos von Menschen, die reagieren da halt ein bisschen empfindlich. Ich gehöre da halt dazu.
Du hast doch so ein Näschen, so ein Stupsnäschen, so ein empfindliches, oder?
Also ich würde es jederzeit wieder tun, um das mal so zu sagen. Ja. Kein Problem. Morgen wieder, wenn ich weiß, dann bin ich safe. Das passt dann schon. Und man gewöhnt sich dran. Es ist ja der zweite Test, den ich gemacht habe. Da hat am Freitag schon mal einen gemacht. Da war es wirklich fürchterlich.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, es tut ja wirklich nicht weh.
Nein, es tut nicht weh.
Ja?
Es tut
das, was nicht du weh. Sagst, es war fürchterlich, das ist Bier, was du da redest.
Ja, das ist Dings, das ist männerfürchterlich, wie ein Männerschnupfen. Ja, nee, Prost Mahlzeit. Also, das kann man schon machen, darauf stoßen wir doch an.
Ja. Ah, okay. Also, wenn wir das besser machen, dann geht's mir auch wieder besser.
Mhm.
Und dann Bier. Wir reden gleich über Bier.
Mhm.
Lukas Dinklager ist zu Gast.
Mhm.
Wer ist Lukas Dinklager?
Ein Biermann der Zukunft aus der Bierdynastie Dinklager, Schönbuch Braumanufaktur. Ein Mann, der das Lucky Experience braut und das mit seinen zarten 21 Jahren schon zum x-ten Mal, also zum 4. Mal.
Um bei der Wahl zu bleiben.
Ja. Naja, der erzählt dann auch wirklich ein paar schöne Sachen, gell? Da freue ich mich drauf. Bier ist sowieso Bier.
Bier.
Meine Stimme wird schon tiefer, wenn ich nur alleine an ein Bier denke.
Ja.
Sitze ich schon fast wieder in der Kneipe.
Und die Ernsthaftigkeit verlässt uns wieder. Das ist ja wunderbar.
Ja, wunderbar.
So können wir weitermachen.
Ja,
holen wir rein?
Ja, auf jeden Fall.
Wollen wir einen Neilasser?
Mhm.
Oh, das war jetzt mal ganz schlecht. Egal. Mhm. Weiter geht's mit dem Mensch der Woche.
Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
Ich bin württembergische Bierprinzessin.
Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf Island-Staffel.
Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willi und Dödel.
Hallo, je!
So, dann schaue ich mal auf die Uhr und sag, wir können überhaupt nicht anstoßen, es ist zu früh. Das heißt immer, kein Bier vor vier. Lieber Lukas, hallo. Kennst du diesen Spruch? Kein Bier vor
klar.
vier?
Ja, klar. Aber man muss sagen, als Brauer ist es immer ein bisschen schwierig. Weil man muss natürlich auch während dem Produktionsprozess immer mal wieder probieren. Und da ist manchmal auch schon vor vier.
Warte mal, ich stelle mir kurz vor, wir haben da Lukas Dinklager. Du bist 21, The Next Dinkelacker in der Schönbuch Braumanufaktur heißt er jetzt, genau, seit ein paar Jahren. Du wächst rein und du wirst auch Brauer.
Genau, ich studiere jetzt in Weinstephan, Diplom-Braumeister und bin da jetzt auch hoffentlich bald fertig, also nächsten Semester.
Aha. Dann bist du nächstes Semester, bist du 22 und fertig.
Ja.
Mit Diplom.
Genau.
Boah. Gibt's da so viel, dass man Diplom machen kann? Also jetzt mal ganz einfach gefragt, so als Bierbrauer. Wie viel Theorie ist denn da dabei? Was lernst du denn? Lernst du Hopfen und lernst du Malz oder lernst du Wasser oder was lernst du da?
Ganz so einfach ist es nicht. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema. Also natürlich lernen wir auch viel über die Rohstoffe, also gerade Wasser, Malz und Hopfen und Hefe natürlich auch. Und das hat aber auch viel mit zum Beispiel Anlagenbau zu tun oder mit der Thermodynamik hinter der mit den ganzen Anlagen, also die Wärmeübertragung und solche Geschichten. Also es ist, umfasst eigentlich alles, was das Thema zu bieten hat, und deswegen ist es schon sehr komplex.
Musstest du das machen? Du kommst ja aus einer Böblinger Bierfamilie, oder wolltest du das machen? Was war da los?
Also ich wollte das machen. Also man kann natürlich auch eine Lehre machen. Also man kann es natürlich auch vor dem Studium machen. Ich habe das jetzt aber nicht gemacht. Ich habe in Weinstephan vor allem angefangen, weil ich mich natürlich für das Thema interessiere und ich jetzt auch schon die fünfte Generation bin in meiner Familie, die jetzt in Weinstephan studiert.
Ja, man muss aufpassen. Euch schreibt man ohne C, ne?
Genau.
Also Dinkelacker und Dinkelacker, das ist ein Unterschied.
Ja.
Auch geschichtlich gewachsen. Irgendwann waren die Familien mal zusammen, ne?
Genau.
Dann ging es auseinander.
Ja.
Und es gibt ja so viele Biere auf der Welt. Willst du denn, du machst ja gerade was Neues, da reden wir drüber, ein anderes Bier, aber willst du neue Biere kreieren oder willst du eine Tradition fortsetzen? Was ist denn das Schöne am Bier bei dir?
Also ich finde gerade am Bier halt das Schöne, dass man sich natürlich viel Mühe geben kann, die traditionellen Biere besser zu gestalten oder vielleicht einen anderen Hauch in eine andere Richtung zu gehen. Und ich finde es aber auch sehr interessant, einfach neue Biere zu kreieren. Und ja, also das habe ich jetzt mit dem Lucky Experience so ein bisschen probiert, da in die neue Richtung zu gehen.
Ganz kurz, Lucky Experience, das ist so dein Pilotprojekt gewesen.
Genau, also das habe ich zum ersten Mal in meinem Abi-Jahr 2017 gemacht. Und seitdem machen wir das jedes Jahr als Sommerbier.
Abi 2017, das war ein Lucky-Jahr, Lucky Experience. Und was ist das für ein Bier? Das sieht auf alle Fälle, dieses Label auf der Flasche, das sieht aus, als hätte irgendjemand LSD eingeworfen.
Ja, also ich habe mich da so ein bisschen orientiert an Jimi Hendrix, seinen Covern, weil ich bin ein ziemlich großer Jimi Hendrix-Fan. Und dann hat eine Freundin von mir, also eine damalige Schulfreundin noch, hat dann ja im Unterricht eigentlich mehr oder weniger da das Logo einfach mal gezeichnet. Und es hat mir echt gut gefallen. Da kommt auch der Name Lucky Experience, also von Jimi Hendrix Experience.
Mhm. Und ja, ach, genau. Was? Spielst du auch Gitarre?
Ja.
Auch falsch rum?
Nee, leider nicht. So gut bin ich jetzt auch nicht.
Dein Vater, der Werner, der spielt Keyboard.
Genau.
Bei der Stammwürze.
Ja.
Bist du da auch schon mit aufgetreten bei den alten Herren?
Oh, da war ich noch klein, aber ja, bin ich auch schon mit aufgetreten. Also ich glaube so mit 7 oder 8 oder so bin ich da mal mit auf der Bühne gestanden.
Okay, dann geht's dann mit dem Stammwürzchen weiter.
Ah, und bisher ist noch nichts in Planung, aber ja, vielleicht irgendwann mal.
Okay, zurück zum Bier. Jetzt wissen wir, wie die Flasche aussieht, aber was ist drin?
Drin ist ein helles, also ein relativ mildes Bier, würde ich sagen. Aber ich habe das Ganze kalt gekauft. Das heißt, ich habe den Hopfen nicht wie normal beim Kochen dazu, also natürlich auch beim Kochen dazu gegeben, aber in den Tank habe ich dann auch noch was gegeben, halt als wenn das Bier kalt ist, deswegen heißt es auch Kalthopfen. Und das verleiht dem Bier so ein bisschen ein fruchtiges Aroma. Und es geht jetzt in dem Fall so ein bisschen in das Zitrusartige. Und es kommt allein dann vom Hopfen.
Mhm. Wo kam die Inspiration dafür her? Ich habe mal nachgeschaut, es gibt 5.000 bis 6.000 verschiedene Biere, die gibt's ja schon, ne?
Ja.
Also hat dich dann irgendein anderes Bier inspiriert? Ich spreche von Deutschland übrigens, weltweit ist es noch viel mehr. Hat dich dann anderes Bier inspiriert? Oder wolltest du da was nachbrauen oder in die Richtung gehen? Wie funktioniert das?
Also am Anfang war es eigentlich so, dass ich habe zum ersten Mal gebraut, als ich 15 war. Mhm. Und da ging es mir vor allem darum, ein Bier zu machen, was mir selber gut schmeckt, weil mir waren die meisten Biere damals zu bitter.
Halt. Mit 15.
Genau.
Das okay, ist verjährt, ne? Darf man ja gar nicht.
Naja, doch, und mit unter der Aufsicht von Eltern darf man ab 14 auch schon Bier trinken.
Ja, aber du wusstest, wie es schmeckt. Ach so, der, okay. Ja. Das machst du jetzt nicht.
Pass mal auf, ich grätsch mal kurz rein. Ich war nämlich bei einer Bierführung in Nürnberg und da war das nämlich so, gerade in Nürnberg früher, da haben die Säuglinge haben Bier bekommen. Ja, das war schon. Und da kommt auch dieser Spruch her. Heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Und so weiter, egal. Ja, ist schon so. Nein, es war wirklich so, die Leute haben wir früher gebacken und mit dem, was da übrig war, haben sie dann Bier gebraut, weil es dann gleich mal zweimal verwendet hat. Mhm. Und man durfte aber, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, zum Bierbrauen nur das Malz verwenden, aber man durfte kein Malzbrot backen, weil das zu kostbar war für das Bier, lauter solche Sachen. Aber wir kommen weg davon jetzt gerade, Entschuldigung. Also du bist 15 Jahre alt und du überlegst dir bei 5.000 bis 6.000 Biere, Mensch, ich mache mein eigenes.
Ja, genau. Also wie gesagt, vor allem, weil mir die meisten Biere zu bitter waren. Und dann habe ich ein bisschen rumgebraut in so einem kleinen Kochtopf für uns in der Brauerei. Und ja, über die Jahre hat sich dann mein Geschmack auch ein bisschen verändert und ich habe neue Biere probiert dann und habe dann aus diesem Hellen, was ich am Anfang gebraut hatte, also was ja nicht so bitter sein sollte, habe ich dann so ein bisschen das Rezept abgewandelt, jedes Mal ein bisschen was Neues probiert und irgendwann bin ich dann auf das Rezept vom Luck Experience gekommen.
Und das Kaltgehopfte, das hast du ja irgendwo vorher schon mal probieren müssen.
Ja.
Oder? Was war da der... Das Bier, das dich da mitgenommen hat, war das so ein Höhgarten? Mich erinnert es ein bisschen an so einen Höhgarten.
Ja, also eigentlich, ich habe schon viele Biere probiert gehabt, die so Kaltkopf waren. Meine Eltern sind ja auch Biersommelier, die beschäftigen sich damit auch. Und also wir in der Brauerei, in der schönen Baumanufaktur haben auch das Pale Ale zum Beispiel, das ist auch kalt gehopft. Mhm. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen ausprobieren, was das so einem Hellen, also normalerweise sind die Biere, die kalt gehopft sind, immer relativ stark gehopft. Das heißt, die sind auch meistens relativ bitter. Und ich wollte mal ausprobieren, wie das so kommt, wenn man ein schwach gehopftes Bier, ein süffiges Bier einfach mal kalt hopft und gucken, was dabei rauskommt.
Dann hast du dein Bier gebraut und dann hast du es erstmal selbst getrunken.
Und dann warst du der Held bei der Abi-Party?
Ja, was also, ja, klar, konnte ich natürlich dann auch bei der Abi-Party ein bisschen Bier sponsern. Das hat natürlich auch... gut gepasst.
Ja, und dann noch das eigene. Also überleg mal, wie geil das ist.
Ja, meine, die Typen, die Gitarre spielen, sind schon cool auf so einer Party. Jetzt kommt der Mann, der Gitarre spielt und bringt noch ein Bier mit, das eigene.
Ja, aber dann noch das eigene, weißt du? Ja, okay.
Aber verkauft war es damit noch nicht, ne?
Also, nee, also wir haben am Anfang bei uns in der Brauerei so eine halbe Charge mal gemacht. Und mein Vater hat mir dann auch gesagt, wenn ich das Ganze machen will, dann muss ich mich da auch selber drum kümmern.
Das heißt, ist eine halbe Charge? Entschuldigung, erzähl es gleich weiter. Was ist eine halbe Charge? Wie viele Flaschen sind das?
Also das waren damals, ich glaube, 55 Hektoliter. Das heißt 5.500 Liter.
Okay.
Und was sind das?
11.000 Flaschen, ja.
Ja. Mhm. Kästen, glaube ich. Ja, genau. 550 Kästen. Mhm. Und dann musste ich halt mal schauen, wie ich das Ganze loswerde, sage ich mal. Und bin dann durch Böblingen, Stuttgart so ein bisschen rumgelaufen und habe dann versucht, an die verschiedenen Gastronomen und Getränkehändler mein Bier zu verkaufen. Mhm. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Also natürlich konnte ich allein nicht ganz so viel verkaufen, aber für die Kästen hat es gereicht. Mhm. Und dann hat das echt gut geklappt. Und im Jahr drauf haben wir dann noch mehr eingebraut. Und dann musste ich nach Weinstephan. Und habe da angefangen zu studieren, deswegen konnte ich es dann leider nicht mehr selber verkaufen. Aber dann haben sich unsere Leute aus der Brauerei da ein bisschen drum gekümmert und jetzt läuft das auch richtig gut.
Was für Läden waren das und Getränkehändler, die das Bier nehmen? Sind es dann besonders trendige? Sind es so, es gibt's ja...
Ja, also ich habe eigentlich angefangen, als frisch rausgekommen ist, bin ich nach Stuttgart mit ein paar Kumpels und ein bisschen durch die Bars gezogen. Und dann habe ich mir da so ein paar rausgesucht, wo es ganz gut passen würde. Und dann bin ich natürlich auch mit unserem Außendienstler mit und der hat mir dann so ein paar Läden auch gezeigt, wo ich dann eventuell mal anfragen könnte, ob die da Lust drauf hätten. Und es waren schon vor allem so ein bisschen Szene-Bars in Stuttgart, die auch offen sind für so, ich sag mal, ein bisschen verrücktere Bierstile. Und ja, das hat auch echt gut geklappt. Ja.
Aber ich mal ganz kurz, ich finde es super cool von deinem Vater und Mutter, dass die nicht einfach einen roten Teppich ausrollen, sondern sagen, okay, jetzt aber mal Fersengeld, jetzt mach mal die Erfahrung, dann siehst du, wie sowas läuft, dass du es auch lernst. Ist wahrscheinlich, wäre es ein einfacher gewesen, sagst du, du brauchst halt was und dann gibst du es im Außendienst und sagst, so, jetzt verkaufst du es mir mal bitte.
Ja, wir hatten natürlich auch das Glück, so wenn das nichts geworden wäre, also wenn es jetzt schief gelaufen wäre, dass ich da, dass die Biere nicht losgeworden wäre oder sowas, hätten wir ja schon auch die Möglichkeit gehabt, dass dann vielleicht für ein bisschen billiger Geld irgendwie im Brauhaus zu verkaufen oder sowas. Also ich glaube, losgeworden wären wir es schon, aber das so weit ist zum Glück nicht gekommen. Also das ist echt, hat gut funktioniert so.
Und jetzt kommt die dritte Auflage von deinem Bier.
Die vierte.
Die vierte, ja. Stimmt, genau. 2021 sind wir. Ja. Diesem April kommt die raus?
Ja, genau, Ende April.
Und die schmeckt genauso wie die anderen? Oder hast du da auch wieder ein bisschen was Weinstefaniges reinge...
Ja, also das Thema mit dem Bier ist immer, dass die Rohstoffe natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen variieren. Also die sind von der Qualität nicht immer gleich. Also zum Beispiel der Hopfen kann ja von der Bitterkraft ein bisschen variieren. Und da muss man natürlich immer schauen, dass man das Ganze so ein bisschen anpasst. Aber der Plan ist eigentlich, dass ich es jedes Jahr so braue, dass es ungefähr immer gleich schmeckt. Weil ich finde das Rezept immer noch ziemlich gut. Und ja, also wenn ich was Neues machen wollte, dann würde ich eventuell dann eher ein neues Bier kreieren, weil ich finde das Lucky Experience so, wie es ist, eigentlich schon ganz gut.
Ist wahrscheinlich so ähnlich wie beim Wein, ne? Mit den Jahrgängen. Also du hast ja auch ein 2014er, ist anders als 2015, aber der große Unterschied ist, ein Wein kannst du ein Jahr liegen lassen, ein Bier sollte man nicht.
Ja, also das ist nochmal so ein Thema, was viele denken, wenn das MAD jetzt abgelaufen ist beim Bier, dass man das dann wegschütten muss oder so. Mhm. Das ist aber nicht so, weil in Bier können keine pathogenen Keime wachsen. Das heißt, Bier kann nicht gesundheitsschädlich sein, also von Keimen her. Mhm. Und deswegen sollte man eigentlich auch immer, wenn man jetzt Bier zu Hause hat, was vielleicht schon länger steht und das MAD schon überschritten ist, da sollte man trotzdem probieren, weil es kann auch sein, dass es noch unverändert schmeckt. Das ist halt eher so eine Angabe, bis zu dem Datum schmeckt es noch gleich wie frisch gebraut. Und dann verändert sich der Geschmack ein
bisschen. Gibt es da den Unterschied zwischen unterschiedlichen Bieren? Also zum Beispiel so die großen Industriebiere, halten die länger als aus einer Manufaktur raus, was die Haltbarkeit angeht?
Ja.
Also ein Braumeister hat mir das mal gesagt, kauf lieber dein Bier bei nicht so einer großen, weltweit agierenden Brauerei, sondern lieber im Kleinen, weil da ist weniger zugesetzt, dass es haltbarer ist. Kannst du mir da ein bisschen helfen?
Ja, und zwar, also Zusätze sind im Bier nicht erlaubt. Also es ist ja im Reinheitsgebot wurde es ja damals festgelegt, dass Bier nur mit Wasser, Gerste, also Gerstenmalz, Hopfen und Hefe gebraut werden darf. Also Hefe wurde damals noch nicht erwähnt, weil man das noch nicht wusste. Mhm. Aber heutzutage ist es so, dass bei untergärigen Bieren zumindest nur die Zutaten drin sein dürfen. Und was da viele Großbrauereien dann machen, um einfach die längere Haltbarkeit gewährleisten zu können, also gerade auch wenn sie irgendwie ins Ausland oder sowas das Ganze verkaufen, wird das im Prinzip pasteurisiert. Das ist wie bei der Milch, dass es also Kurzzeit erhitzt wird. Mhm. Oder halt auch ein bisschen länger, um dann im Endeffekt das Bier haltbarer zu machen und eine Sicherheit zu haben gegen irgendwelche Keime oder sowas.
Darf ich noch eine dazu?
Ja, mach mal.
Beim Pasteurisieren, da denke ich direkt mal an die Milch. Ja. Und also so eine unbehandelte Milch hat immer mehr Vitalstoffe als pasteurisiert oder dann ultra hoch erhitzt von mir und sowas. Ist es beim Bier dann genauso, wenn man dieses Bier pasteurisiert, dass da etwas verloren geht, was eigentlich für den Körper gut wäre?
Ja, das stimmt. Also das ist beim Bier genauso. Es ist im Prinzip so, wenn man das Ganze erhitzt, dann schmeckt das Bier irgendwo schon leicht gealtert. Also das beschleunigt einfach diesen Alterungsprozess, das Erhitzen. Aber dadurch ist es auch so, dass man im Endeffekt die Mikroorganismen unter anderem, die eventuell im Bier enthalten sind, halt abtötet, was dann auch dazu führt, dass es natürlich nicht so schnell altert. Also man hat einen gewissen also das Bier schmeckt einfach nicht mehr so frisch, wie wenn man das jetzt direkt vom Tank abzapft oder wenn man das Bier abfüllt, ohne das vorher zu erhitzen. Also wie das gerade bei kleineren Brauereien ist. Aber es schmeckt halt länger frisch.
Also, wenn ich es gut trinken will, dann kaufe ich lieber regional frisch gezapft. Also, was heißt frisch gezapft, aber möglichst noch nicht so lange abgefüllt. Regional, ja, genau. Und nicht so lange Handelswege und so weiter. Mal wieder, ne?
Ja. Zu dir nochmal ganz kurz. Du bist dann mit 22 fertig und dann steigst du ein und wirst der neue Chef bei Schönbuch.
Nee, das habe ich jetzt nicht vor. Also ich will erstmal nach dem Studium ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen in andere Brauereien auch gehen und eventuell auch im Ausland versuchen, da irgendwie Fuß zu fassen, ein bisschen zu arbeiten. Und ja, irgendwann mal will ich schon nach Böbling zurückkommen und in der Brauerei auch anfangen bei uns. Aber das hat auf jeden Fall noch Zeit.
Mhm. Wohin ins Ausland? Ist denn so in Belgien so ein Ziel? Ich glaube, ihr steht immer auf belgische Biere auch so ein bisschen, oder?
Ja,
so familientraditionell
also, bedingt. Wie gesagt, meine Eltern sind ja Biersommeliers, ja. Deswegen finden die natürlich auch belgische Biere sehr interessant. Ich muss sagen, ich bin eher der Fan von den traditionelleren Bieren. Also wenn es jetzt zu stark in die Richtung Craft Beer geht, finde ich es auch ein bisschen schwierig. Also deswegen habe ich jetzt, also beim Lucky Experience ist ja auch das Thema, dass nicht so stark gehopft ist. Und jetzt, ja, da bin ich ein bisschen traditioneller, was das Ganze angeht. Aber ich habe mich jetzt auch noch auf kein Land festgelegt.
So, wo sich was ergibt
bei der ganzen
Sache. Ja. Du bist traditionell veranlagt, das heißt, ich hoffe, bei dir wird es dann auch keinen Kirschpilz oder Bananenweizen geben.
Nee, wahrscheinlich eher nicht.
Ja, mischst du so Radlerzeugs?
Ich nicht. Um Gottes Willen. Straight. Also wie lang ist die Biertradition bei uns? Also seit wann gibt's Bier? Seit 500 Jahren?
Oder? Ich glaube seit über 1000 Jahren, soweit ich weiß. Also ich weiß es nicht,
ja,
genau.
Und irgendwann kam das Reinheitsgebot, das kann jeder googeln, der es wissen will. Vielleicht liefern wir es ja nachher noch nach oder vor oder wahrscheinlich nicht. Ist ja wurscht. Also es sind ein paar hundert Jahre, wo irgendwelche Mönche schon Bier brauen. Und dann hat man Braumeister, die das studieren. Und dann kommen die von der Uni, oder ist das eine Uni? Nee, ja. Das ist eine Bierhochschule oder Uni?
Nee, das ist eine Uni. Also es gehört zu der Technischen Universität München dazu.
Ah, okay. Und dann kommen die zurück und brauen ein Bier und dann schütte ich einen Cola rein, oder was?
Also bitte, ja, was ist los? Ich verstehe es auch nicht, ja. Aber
Cola-Weizen. Ja, was ist es denn? Kann man dir mit einem Cola-Weizen kommen? Was wäre denn für dich schlimmer, Cola-Weizen oder ein Bananenweizen?
Boah, ja, schwierig zu sagen. Also ich bin allgemein nicht so der Fan von so Mischbieren. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was immer größer wird in der Braubranche. Einfach weil der Trend so ein bisschen auch dahin geht.
Ich verstehe das nicht, weil es gibt doch das Reinheitsgebot. Und ja. Wie kann ich da eine Kirsche reinschmeißen?
Naja, also das Ganze ist so, dass Radler im Prinzip fallen unter Biermischgetränke. Das heißt, es ist kein Bier mehr und okay. Da kann man dann auch andere Sachen dazusetzen.
Aber das finde ich klasse, das ist das Argument. Wenn du sagst, magst du, was für ein Bier magst du, ein Radler oder ein Hefe?
Dann sagst du, das ist kein
Bier mehr. Das andere ist doch kein Bier mehr. Ja. Das ist ja super. Ich danke dir dafür. Das ist
ich muss aber zugeben, in Böblingen gibt es eine Gaststätte, der Platzhirsch. Und als in an der Uni Hohenheim die Speisemeisterei, das ist ein Sternelokal, umgebaut hat, dann ist der Frank Oehler vom Platzhirsch rübergekommen und von der Speisemeisterei in den Platzhirsch rübergekommen für ein paar Wochen und hat dort Menüs gemacht mit Bierbegleitung, auch sehr viel von Schönbuch. Und ja, genau, war es so, es war relativ viel von der Schönbuch Braumanufaktur oder belgische Biere, je nachdem, was man da gegessen hat, gab es dann das begleitende Bierchen dazu. Es waren 10-Gänge-Menü und 10 kleine Biere, das war sehr lustig. Oder zum Beispiel ein Roquefort-Käse mit einem Kirschbier aus Belgien, das war sensationell.
Das hatte ich ja auch schon mit deiner Mutter. Mit der Cassie hatte ich das auch schon.
Was?
Das auch? Bier-Sommelier, ja, auch so ein 10-Gänge-Menü mit Bierbegleitung und Erklärung.
Ah, das sieht man aber doch, wenn man so ein bisschen rumspinnt zum Essen, da geht einiges.
Mhm.
Bist du eher so der Essenstrinker oder der Biertrinker?
Ja, ich bin da eher so der Biertrinker. Also ich trinke natürlich auch Bier zum Essen, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich zu jedem Bier irgendwie ein besonderes Essen habe oder so. Da beschäftige ich mich einfach nicht so viel mit. Mhm. Aber ja, zum Beispiel, wie du jetzt auch schon gesagt hast, also meine Mutter ist da schon sehr interessiert dran und die macht ja auch so Workshops und Verkostungen und so weiter, wo man das Ganze dann zusammen probieren kann.
Gibt's eigentlich schlechtes Bier?
Ja, das ist, würde ich mal sagen, subjektiv. Also ich habe natürlich auch Biere, die mir selbst nicht so schmecken, aber ja, das ist natürlich Geschmackssache und es wäre auch schlimm, wenn jeder wenn jedem das gleiche Bier schmecken würde, dann wird es ja nur weniger haben.
Und Kopfwehbier? Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir gehen mal irgendwann wieder zurück auf den Wasen. Und dann kann man ja eine Maß trinken oder eine Hefemaß oder wie das dann heißt, eine Weißbiermaß. Macht das eine Bier mehr Kopfschmerzen als das andere?
Ah, das hängt davon ab, wie es hergestellt wird vor allem. Also ja, der Zusammenhang mit den Kopfschmerzen ist so ein Thema. Ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem ist es aber, wenn man sich beim Brauen, sag ich mal, nicht genug Zeit lässt. Also wenn man zum Beispiel die Gärung ein bisschen schneller laufen lässt, als sie eigentlich laufen sollte, dann ist öfter mal so, dass viele höhere Alkohole da zum Beispiel bei der Gärung produziert werden und die können dann auch schon zu Kopfschmerzen führen.
Jo.
Jetzt haben wir eine Menge gelernt.
Ne? Ja, das war ziemlich gut.
Das war nicht nur gut, das war besser.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
So, ihr beiden, ich habe noch ein schlaues Besser ist das. Hört gut zu, ihr beiden. Bier auf Wein, das ist fein. Oder Wein auf Bier, das rate ich dir. Jetzt kommst du als angehender Diplom-Braumeister und sagst es mir einmal.
So, also ehrlich gesagt habe ich davon nicht wirklich eine Ahnung, weil ich bin Biertrinker, ich trinke eigentlich keinen Wein, das ist einfach nicht so mein Getränk, aber also ich könnte mir da vielleicht so ein bisschen was zusammenreimen, aber so richtig eine Ahnung davon habe ich auch nicht.
Willi, wie sieht denn dein Reim aus?
Bier und Wein, das ist fein. Egal in welcher Reihenfolge, ehrlich gesagt. Das kommt immer davon, ein Bier, da ist halt mehr Flüssigkeit drin, also Bier zum Durstlöschen und ein Wein zum Essen. Aber ich trinke schon saumäßig gern Bier, muss ich zugeben.
Ja, ich finde Wein auch super. Nein, war nur schön, so Rotwein ist ab und zu gut. Mhm. Aber eigentlich wünsche ich mir, mir wird nach Hefe schmecken.
Das vielleicht nicht, aber ich wünsche mir jetzt mal wieder so ein richtig schönes, kaltes Hefe in Gesellschaft.
Ja.
Und noch eins, da freue ich mich drauf.
Schönen Biergarten, gerne bei euch.
Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf.
Wird Zeit, ja.
Vielleicht nochmal zurück zum Lucky Experience. Ja. Es ist ja dieses lila Jimi Hendrix Etikett vorne drauf. Wo findet man das? Wo kann man es kaufen? Also außer bei euch?
Und ab wann?
Also ab Ende April gibt es dann. Also wir müssen mal schauen, wann es genau fertig ist. Aber der Plan ist auf jeden Fall Ende April. Und ja, also kaufen kann man es eigentlich bei vielen Getränkehändlern, die Schönbuch führen. Also auch im Raum Stuttgart, in Böblingen. Also eigentlich mehr oder weniger um die Brauerei herum angesiedelt. Wir müssen schauen, welche Getränkehändler das dann wieder bei sich aufnehmen. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht genau sagen. Aber ja, zum Beispiel Klaus ist da so ein Kandidat oder
wir gucken einen schönen Eichendagesheim bestimmt auch, oder? Genau.
Wir finden's und dann stoßen wir auch auf diese Folge an. Vielen Dank, Lukas, das hat super Spaß gemacht.
Mit einem Lucky.
Dir alles Gute. Ich denke, wir sollten in Kontakt bleiben.
Ja, das ist nicht verkehrt. Das werden wir zwangsläufig, spätestens wenn du Brauchef bist und deine Eltern nur noch Sommeliere.
Ja, auf jeden Fall.
Wunderbar. Okay, also bis nächste Woche und macht's gut da draußen.
Tschüss.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.